Da ist er also endlich, der lang erwartete Deal mit dem Iran, den Donald Trump am gestrigen Tag verkünden konnte. Allerdings handelt es sich dabei nur um einen vorläufigen Deal, beziehungsweise ein vorläufiges Friedensabkommen, um genau zu sein, mit dem unter anderem geregelt werden soll, dass die Straße von Hormuz wieder dauerhaft geöffnet werden soll. Allerdings geht mit diesem vorläufigen Abkommen auch eine 60-tägige Frist einher, in der die finalen Bedingungen ausgehandelt werden sollen. Die Märkte reagieren schon in der Nacht auf diese Nachricht. Der Ölpreis fällt und die Börsenindizes zeigen schon vorbörslich nach oben. Dennoch, etwas Unsicherheit bleibt, ob das alles tatsächlich jetzt in trockenen Tüchern ist. Was bedeutet das Abkommen für die Weltwirtschaft? Welche Schritte sind noch zu gehen? Und was heißt das alles für die Geldanlage? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 156. Ausgabe unseres Podcasts Mikro trifft Makro. Heute ist Montag, der 15. Juni 2026 und bei mir sitzt wie immer der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Ulrich.
Guten Morgen.
Ja, zu ganz ungewohnter und vor allem früher Stunde sitzen wir heute hier wirklich am frühen Montagmorgen.
Nein, die Sonne ist schon aufgegangen.
Ja, die Sonne ist gerade aufgegangen, das ist gut. Es steht auch ein schöner sommerlicher Tag bevor tatsächlich, wenn wir hier drinnen im Studio sitzen. Aber trotzdem, es ist ja nicht nur draußen viel los, sondern es ist ja auch in der Marktwelt unglaublich viel los gewesen in den letzten Tagen. Und deswegen haben wir den glücklichen Zufall, dass wir heute eigentlich zu einem fast optimalen Zeitpunkt aufnehmen. Also es gab eine Zinsentscheidung am Donnerstag der EZB. Das erste Mal, glaube ich, nach 3 Jahren etwa, gab es überhaupt eine Zinserhöhung. Ja. Wir hatten einen gigantischen Börsengang, hat man so auch lange nicht gesehen. SpaceX ist an die Börse gegangen, hat damit auch den ersten Billionär der Weltgeschichte produziert sozusagen. Und als wäre das nicht genug, haben wir auch noch in der gestrigen Nacht einen, Donald Trump würde jetzt sagen, Deal erreicht mit dem Iran. Also er hat diesen Deal ja auch als einen wunderbaren Frieden angekündigt, also einen Frieden von einem Krieg, den er selbst angefangen hat. Aber sei es drum, die Märkte reagieren erleichtert. Der DAX ist vorbörslich im Plus. Wir sind so ein bisschen vor der Zeit noch heute. Also die richtigen Kurse sind noch nicht da, aber vorbörslich ist das alles schon sehr gut. Die Ölpreise sind gefallen. Also das sieht eigentlich alles, es gibt eine Menge zu besprechen, sagen wir mal so heute. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem jüngsten Ereignis an, mit dem Deal, der da geschlossen wurde, mit dem vorläufigen Friedensabkommen, wie man nochmal betonen muss. Denn es ist nicht alles in Stein gemeißelt. Es gibt nochmal eine 60-Tage-Frist, in der jetzt verhandelt wird über die schlussendlichen Übereinkommen und Abkommen, die da geschlossen werden. Das heißt also, ein bisschen Unsicherheit bleibt noch. Aber beschlossen ist zumindest, am 19. Juni wird was unterschrieben. Ein vorläufiges Friedensabkommen und damit soll auch die Straße von Hormuz wieder geöffnet werden. Die Minen werden jetzt in dieser Woche schon geräumt, sodass tatsächlich der Schiffsverkehr wieder anlaufen könnte und darauf bauen natürlich auch die Märkte. Und das dürfte doch eigentlich dazu führen, dass wir eigentlich in eine sehr positive Woche starten.
Unbedingt. Der DAX ist fast 2% im Plus. Asien hat hohe Zuwächse, teilweise bis 5% erreicht. Damit bestätigt sich ja die Arbeitshypothese, mit der die Aktienmärkte ja die gesamten letzten Monate unterwegs waren. Dieses Nadelöhr der Weltwirtschaft ist so wichtig, dass man zu einer Veränderung, das heißt also zu einer Wiederherstellung der Transportwege, kommen muss. Jetzt hat es länger gedauert, als man erwartet hat, aber jetzt ist es da. Wie du richtig sagst, mit allen Vorbehalten in Kenntnis der handelnden Personen und Parteien wissen wir, dass da viel berichtet wird und was hinter den Kulissen alles abgeht, ist wieder mal der größte Teil des Eisbergs, der da drunter liegt. Aber es ist schon jetzt wesentlich wahrscheinlicher geworden, dass wir tatsächlich wieder eine Normalisierung der Lieferkette durch den Persischen Golf beginnen können. Es dauert ja eine Weile, bis das alles wieder hergestellt ist. Allerdings ist dann unter Umständen, je nachdem, wie sich tatsächlich die Ergebnisse gestalten, vielleicht sogar dann sehr schnell der umgekehrte Weg beim Öl das Thema, nämlich, dass der Ölpreis sehr stark fällt. Denn sollte im Abkommen auch dem Iran es möglich sein, wieder zu liefern, seine Quoten am Erdölmarkt zu erhöhen, dann steigt das Erdölangebot sehr schnell an. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir vor dem Iran-Krieg ja in einer Überversorgungsphase des Marktes waren und die Preise dabei waren, unter die 60 Dollar pro Barrel Marke zu sinken. Und es kann sehr schnell geschehen, dass sich jetzt wieder so eine Perspektive einstellt. Die Welt braucht eigentlich nicht mehr so schnell und viel immer mehr Öl. Man versucht sich ja vom fossilen Energieträgern zu lösen, trotz allen weltwirtschaftlichen Wachstums. Auf der anderen Seite lässt die Förderdisziplin nach und das könnte dazu führen, dass der Ölpreis schnell runtergeht. Aber das ist alles noch Kaffeesatzleserei. Jetzt steht erstmal im Vordergrund, dass wir an dieser Stelle der Weltwirtschaft eben weiterarbeiten können und das ist eine positive Nachricht. Die Aktienmärkte werden das jetzt erstmal abfeiern. Nochmal, es kann aber schon in dieser Woche natürlich auch wieder zu gegenläufigen Meldungen kommen und dann haben wir natürlich auch wieder die Volatilität an den Märkten. Das darf man nicht vergessen, aber ich denke, es wird schon ein Schritt sein, dass wir uns auch wieder anderen Themen zuwenden können.
Ja, und Themen gibt es ja genug. Ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet. Da ist ja echt viel passiert. Lass uns noch mal ganz kurz bei den USA bleiben. Ich meine, der Preis des Öls, auch wenn wir jetzt hoffen, dass es alles wieder sich ein bisschen beruhigt und ein bisschen einfängt, hat ja unter anderem dazu geführt, nicht nur in den USA, sondern auch bei uns in Europa, dass wir eine höhere Inflation haben und eine Inflation haben, die durchaus, ja, würde ich sagen, wieder in Sphären kommt, wo man sagt, holla, da müssen wir langsam aufpassen, dass das nicht wieder so abhebt wie vor ein paar Jahren, wo wir eben auch fast zweistellig waren bei der Inflation und teilweise sogar kurzzeitig auch mal waren. In den USA sind wir bei über 4% Inflation, in Europa, Euroland sind wir bei etwa 3%, gut 3% Inflation. Die EZB hat jetzt reagiert, hat mal einen kleinen Zinsschritt gewagt, aber das war ja wahrscheinlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Jetzt mit dem vorläufigen Friedensabkommen könnte sich da wieder ein bisschen was gelöst haben vielleicht, aber trotzdem diese Inflation, die schleifen wir ja immer so einen Augenblick mit. Wie ist denn die Situation bezüglich Zinserhöhungen jetzt? Also wir haben jetzt die erste gesehen. Ist das jetzt das Ende des Zinssenkungszyklus und wir gehen wieder in so eine Phase von Zinserhöhung rein, dass wieder weiter nach oben geht, in den USA und in Deutschland vielleicht dann auch oder in Europa?
Das Thema ist zumindest jetzt nicht gleich wieder gestorben, weil wir jetzt eventuell ein Friedensabkommen und eine Normalisierung bekommen in der Erdöllieferkette. Denn es ist so, bei der Inflation, die Saat ist sozusagen in den Boden gelegt mit diesen Energiepreissteigerungen, die wir ja schon gehabt haben. Und die Frage ist, ob sie aufgeht, also ob ein Inflationsbäumchen jetzt tatsächlich ein Gewächs entsteht. Das muss verhindert werden. Und in diesem Sinne kann man das verstehen, was die Europäische Zentralbank gemacht hat. Das Thema sind dann immer die berühmten Zweitrundeneffekte. Das heißt also, Energiepreise steigen, der Erstrundeneffekt. Und Zweitrundeneffekt ist dann, dass die Unternehmen diese Kostensteigerungen weitergeben, eventuell sogar noch was drauflegen, weil sie nicht genau wissen, wie geht das weiter. Dann die Tarifvertragsparteien Lohnabschlüsse machen, in denen sie sagen, wir müssen dafür kompensieren und dann vielleicht auch noch ein bisschen was drauflegen. Und dann eventuell die Staaten in Europa oder auch in Amerika kommen und sagen, ja, den Volkswirtschaft muss geholfen werden, wir müssen viel Geld ausgeben, damit die Konjunktur hält. Das wären alles so Zutaten für eine richtige, schöne Inflationssuppe. Und in die spuckt die EZB natürlich jetzt rein, indem sie sagt, wir werden das nicht zulassen und wir signalisieren euch jetzt gleich, dass ihr diese übermäßigen Preis- oder Lohnanhebungen lieber nicht vereinbaren solltet. Ansonsten werden wir mit Zinserhöhungen gegenhalten. Das wirkt die Konjunktur ab, das wollt ihr auch nicht. Das ist so die Logik. Die EZB hat klar gesagt, es ist noch nicht so schlimm. Also man sieht noch kein Pflänzchen, Inflationspflänzchen. Es gibt noch keine Zweitrundeneffekte. Aber was sie begründet, was sie angeführt hat zur Begründung, ist, dass der Preisauftrieb in den letzten Wochen schon zu breit war, es hat schon zu viele Güter erfasst und auch Dienstleistungen. Es ist nicht mehr nur das reine Geschehen an der Zapfsäule. Und da hat sie gesagt, naja, das sind noch keine so richtigen Preis-Zweitrundeneffekte, es geht so langsam los, aber das ist uns nicht geheuer und deswegen fangen wir an, die Zinsen zu erhöhen. Und das wird auch mit diesem ersten Zinsschritt dann noch nicht zu Ende sein, sondern es wird noch ein weiterer Zinsschritt, das glauben wir mittlerweile jetzt auch, folgen, um eben diesen ersten oder diesem breiten Preisauftrieb zu begegnen. Das hat sehr großen Signalcharakter vor allen Dingen. Jetzt haben wir heute Morgen eine Rede von Christine Lagarde veröffentlicht bekommen von der EZB. Die hörte sich sogar noch schärfer an. Die Notenbanker sprechen ja von hawkisch, das heißt also falkenhaft. Das bedeutet eben im Sinne von restriktiver Geldpolitik sprechend. Und da spricht sie auch schon jetzt von, im Gegensatz von letzter Woche, spricht sie jetzt sogar schon jetzt von Zweitrundeneffekten. Also das deutet darauf hin, dass der Zentralbankrat hier in Europa eben nochmal was tun will. Das heißt, die kurzen Zinsen werden eben jetzt dann insgesamt um 50 Basispunkte, 0,5 Prozentpunkt dann gestiegen sein, wahrscheinlich im September. Klar, mit allen positiven Auswirkungen für Tagesgeld, Geldmarkt und so weiter. Der Kreditmarkt hat das mehr oder weniger bereits vorweggenommen. Die langfristigen Zinsen werden jetzt daraufhin nicht mehr weiter steigen. Es sei denn, es stellt sich heraus, dass die EZB noch mehr als zwei Zinserhöhungen meint. Das glaube ich nicht, aber wenn das der Fall sein sollte, dann wird auch das gesamte Zinsspektrum nochmal wieder nach oben gehen. Aber das ist jetzt für die nächsten Wochen eher nicht das Thema. Da haben wir wahrscheinlich eher ein bisschen Entlastung, wie wir das heute schon sehen. Die Kapitalmarktzinsen gehen ein bisschen zurück. Das hat eher mit der Thematik Nahe Osten zu tun. Dann der Blick rüber nach Amerika. Wir haben jetzt gerade heute ist Montag, der Beginn einer Zentralbankwoche. Also die Amerikaner tagen zum ersten Mal unter dem neuen Präsidenten Kevin Warsh. Und in Amerika ist es so, dass zum Schluss jetzt die eigentlich am Anfang des Jahres erwarteten Zinssenkungen schon kein Thema mehr sind. Also auch wir haben unsere Zinsvorausschau für die US-Leitzinsen auf neutral gestellt. Es passiert gar nichts mehr. Wir haben auch gedacht, die Amerikaner werden weiter senken, weil die Zinsen ja noch ziemlich hoch waren und die Inflation kam ja runter. Jetzt haben wir dort auch die Energiepreiseffekte und wir haben vor allen Dingen einen starken Arbeitsmarkt. Keiner weiß, wo eigentlich die Arbeitskräfte herkommen im Augenblick, die da gemeldet werden. 170.000 neue Jobs bei einem wirklich deutlich zurückläufigen Reservoir an Leuten, die gerade eben über die Migration bisher gekommen sind, was ja nicht mehr der Fall ist jetzt. Und das ist ein Signal dafür, dass die Wirtschaft eben dann doch stark ist. Und wenn das so weitergeht, in den nächsten zwei Monaten der Arbeitsmarkt in den USA weiter stark ist, dann muss man wirklich Donald Trump hin, Donald Trump her, dann muss der neue Notenbankchef Kevin Warsh in den USA sogar an Zinserhöhungen denken. Ja, das wird dem Chef im Weißen Haus nicht passen, aber wir schätzen den neuen Notenbankpräsidenten so ein, dass er ein ganz normaler Pragmatiker ist, der sagt, ich muss den Dollar verteidigen, ich muss den Geldwert verteidigen, das ist mein Job und das mache ich auch. Und deswegen müssen wir hier mal abwarten, wie das weitergeht. Aber die Zinswelt blickt eigentlich mit einem, zumindest mit einem halben Auge so eher noch nach oben. Da kommt aber jetzt die Entlastung durch die Entspannung im Nahen Osten wirklich zur richtigen Zeit. Große Zinsbewegungen sehen wir jetzt erstmal nicht, sondern so ein Seitwärtskorridor, was ja auch schon eine Meldung ist. Und diese Meldung heißt eigentlich, die Zinsen bleiben uns erhalten, weil viele, die sich mit dem Kapitalmarkt auseinandersetzen, kennen ja eben gerade noch eine Zeit vor ein paar Jahren, wo die Zinsen bei null oder negativ waren. Und die Botschaft ist eigentlich, die Zinsen, die wir jetzt haben, die bleiben. Das hängt auch damit zusammen, dass eben viel Kapital nachgefragt wird. Gucken wir in die USA, in die Technologiesphäre, wie viel da investiert wird. Das konnte man vor ein paar Jahren auch nicht absehen. Und das ist natürlich auch tendenziell zinssteigernd, wenn so viel Kapital nachgefragt wird.
Und Donald Trump dürfte das Ganze jetzt natürlich auch helfen. In den USA stehen ja die sogenannten Midterms an. Das sind ja so Zwischenwahlen, heißt das quasi offiziell dann auf Deutsch. Und da hatte er natürlich schon Bedenken, na, wenn jetzt das mit dem Iran nicht langsam mal gelöst wird. Deswegen hat er da wahrscheinlich auch so extrem Druck gemacht, auch Richtung Israel jetzt die Kämpfe einzustellen, das Abkommen zu schließen, um eben dann auch wieder ein positives Momentum zu haben in dieser ja eher politischen Sphäre, die er dann da rauszieht. Und da kommt ihm natürlich die Inflation jetzt nicht ganz so recht und dann auch drohende Zinserhöhungen, die ja dann wieder dafür sorgen, dass den Unternehmen vielleicht nicht so leicht ist, Kredite zu bekommen. Also da wird er natürlich jetzt dann auch im Nachgang ein Auge drauf haben, wie entwickelt sich das alles weiter, um bei diesen Midterms einfach gut darzustellen. Was ist das eigentlich, diese Midterms? Ist das so eine Art Wahl auf Bundeslandebene oder wie muss man sich das vorstellen?
Die Zusammensetzung des Parlaments in USA ist so gestaffelt, dass eben alle zwei Jahre gewählt wird, etwa die Hälfte der Abgeordneten. Und damit hat jeder Präsident, der ja auf die Mitarbeit des Kongresses angewiesen ist, immer nach zwei Jahren die Situation, dass sich die Mehrheitsverhältnisse in dem gesetzgebenden Parlament eben ändern. Und das hat natürlich auf seine Arbeit eine wesentliche Auswirkung. Wenn ihm die Mehrheit dann flöten geht, dann ist es viel schwieriger zu regieren. Bei Donald Trump bin ich mir sicher, dass er, selbst wenn es so kommt, dass ihm wirklich die republikanische Mehrheit im Kongress verloren geht, dass er dann jetzt schon seine Leute die Verfassungsrechtsprechung durchsehen lässt nach Hinweisen dafür, was er alles alleine machen kann. Der Präsident hat ja deutliche Kompetenzen, auch alleine Dinge durchzusetzen. Und das hängt immer davon ab, wie man die Verfassung interpretiert. Das haben wir bei den Zöllen ja erlebt. Das heißt also, aber trotzdem, dass er natürlich eingeschränkt wäre, wenn die Mehrheit verloren geht. Und natürlich brauchte er da zumindest eine Beruhigung in diesem außenpolitischen Thema. Ich will mich gar nicht dazu versteigen, wer denn eigentlich der politische Sieger dieses Krieges ist. Das ist nicht meine Kompetenz, aber ich glaube, die amerikanische Regierung kommt da nicht so gut weg bei. Insofern ist es schon sehr unerfreulich für seine Erfolgsbilanz, was da jetzt passiert ist in den letzten Monaten. Und nicht zuletzt auch beim Thema Inflation. Er hat ja die Vorgängerregierung kritisiert wegen der hohen Inflation. Das war ein wichtiges Wahlkampfargument. Jetzt hat er die Inflation weiter angeheizt. In seiner unnachahmlichen Kommunikationsart hat er natürlich dann gleich gesagt, er liebt jetzt auf einmal die Inflation. Es ist wirklich Wahnsinn, was der Mensch eben für Kommunikationsstrategien hat. Aber die Leute lassen sich das natürlich nicht lange gefallen und wissen natürlich genau dann, wie an der Tankstelle abgerechnet wird. Das heißt, das wurde natürlich auf Dauer extrem gefährlich für Donald Trump. Und deswegen ist es gut, dass auch für ihn gut, dass er da jetzt raus ist. Für uns ist das eher ein Zeichen, dass die Zeit schnell vergeht und wir uns dann auch langsam wieder mit der Perspektive auseinandersetzen müssen, wie geht's politisch in den USA weiter nach den nächsten zwei Jahren. Das heißt also im nächsten Präsidentschaftswahlkampf. Was werden dann vielleicht Veränderungen sein in der US-Politik? Aber gut, das ist noch ein ganz bisschen zu früh, aber es ist ein Hinweis darauf, dass eben die Politik eben auch immer weitergeht.
Auch immer weiter geht es an den Aktienmärkten. Im Moment heute Morgen zum Glück mal nach oben. Das ist ja schon mal eine sehr positive Auswirkung des vergangenen Wochenendes. Und wir haben ja jetzt auch einen, ja, fast schon historischen Börsengang gesehen am Wochenende. SpaceX ist an die Börse gegangen, Elon Musks ursprünglich reines Weltraumunternehmen ist jetzt ein bisschen erweitert worden um noch ein paar andere Sachen. Also er hat eigentlich alles in dieses Unternehmen reingepackt, was er hatte und damit den größten Börsengang, glaube ich, der Geschichte bisher produziert. Ich weiß gar nicht, oder gab es noch einen größeren?
Es ist schon der größere, aber diese Meldungen, dass die gesamte Firmenbewertung eben jetzt an Kapitalnachfrage am Aktienmarkt mit 2 Billionen fällig wird, das ist natürlich nicht richtig. Es geht hier um den Free Float, das heißt also das, was eben tatsächlich eben an der Börse handelbar ist, das sind 75 Milliarden, das ist schon der größte. Das zeigt ja mehreres. Also zum einen zeigt es, wie erfolgreich diese Volkswirtschaft darin ist, Risikokapital zu mobilisieren. Denn worüber wir uns mokieren, über die ja teilweise utopischen Geschäftsmodelle, du kannst dich ja vielleicht bewerben, vielleicht für die erste Marskolonie, wenn er 1 Million zusammen hat und die dann auf den Mars verfrachtet hat, dann kriegt er nochmal 1 Billion, der Elon Musk, das ist ja auch in den seinen Bedingungen für SpaceX qualifiziert. Das ist alles sehr, sehr skurril, aber der Hintergrund ist doch, dass da Milliarden und Abermilliarden in den Vereinigten Staaten von Geldern bereitgestellt werden, mit denen einfach ausprobiert wird, mit denen moderne Technik vorangetrieben wird. Und sicherlich wird da viel den Bach runtergehen an Geldern, aber es bleibt eben angesichts dieser riesigen Investitionen, die da gerade stattfinden, eben viel an Geschäftsmodellen übrig, die dann wirklich die Wirtschaft voranbringen. Ich weiß, gesellschaftlich sind das natürlich auch wieder extreme Auswirkungen, die am Ende vielleicht auch gar nicht so positiv sind. Aber rein ökonomisch gesprochen ist es eben ein Beweis für diese Wachstumsmaschine USA, die weiter funktioniert. Mit allen Auswüchsen, die das natürlich auch mit sich bringt. Das Geld wird bereitgestellt. Wir sehen ein bisschen Umschichtungen von Risikokapital, was bisher woanders war. Also der ein oder andere Bitcoin-Anleger, der eben einfach risikoaffin ist, der hat gesagt, Bitcoin ist es nicht mehr. Ich gehe jetzt wieder zurück in Technologie, hat sich dann da beteiligt. Das schwappt natürlich ein bisschen hin und her. Aber grundsätzlich ist eben die Fähigkeit dieser Wirtschaft, Risikokapital zu akquirieren, groß, unabhängig davon, ob wir auch nicht wissen, ob die Rechnungen, die SpaceX da aufmacht mit seinen Geschäftsfeldern, ob die auch hinkommt. Was sich abzeichnet ist, dass auch SpaceX weitermachen wird mit der Akquisition von Kapital. Das heißt also jetzt am Aktienmarkt. Aber es gibt jetzt auch schon Anzeichen dafür, dass SpaceX, wie auch die anderen Plattformunternehmen in den letzten Monaten, auch an den Anleihemarkt geht und dort sehr viel Geld aufnehmen wird. Das heißt also, die Technologiegeschichte geht jetzt erstmal weiter. Wie gesagt, mit all der heißen Luft, die da drin ist und die sicherlich auch irgendwo entweichen wird. Aber so ist das nun mal bei neuen Technologiewellen. Am Ende bleiben Dinge übrig, die dann auch wirklich bleiben.
Ja, und das haben wir auch schon gesehen. Das Internet galt ja auch anfangs als, naja, ist was für Computerspezialisten und so weiter. Heutzutage ist unser ganzes tägliches Leben durchdrungen von Datenströmen, von Verbindungen quer über den Globus. Wir schicken Daten in die USA, die werden dort analysiert und kommen wieder zurück innerhalb von Sekundenschnelle. Also das ist ja Wahnsinn, was da in den letzten, ich sage jetzt mal 25, 30 Jahren allein passiert ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das Ganze passiert jetzt nochmal auf einer anderen Ebene irgendwie, da kann man sich schon vorstellen, was da eventuell passieren könnte. Und dass es am Anfang natürlich vielleicht erstmal Ungläubigkeit gibt darüber, ob das wirklich alles so kommt. Und das kann natürlich auch alles noch kippen und das kann sich alles noch verändern. Aber ich glaube, da ist schon eine Bewegung begonnen, die so auch nicht mehr einfach aufzuhalten ist, sondern da hat sich schon so viel in unseren Alltag reingefressen mittlerweile, sei es über KI-Bots bei Serviceanfragen, die dir in Sekundenschnelle aus den FAQs die richtigen Antworten rausholen oder sowas. Damit fängt es ja schon an. Das sind die kleinsten Anfänge und dann kann das Ganze eben noch ganz andere Ausmaße annehmen. Also von daher, da ist schon noch ganz schön viel Fantasie drin im Markt. Und viel Fantasie brauchen wir eigentlich auch jetzt mal in Deutschland so langsam. Denn das ist das nächste Thema, was wir heute nochmal aufmachen, um nochmal ein großes Thema dazuzunehmen. Denn anscheinend steht er jetzt ja echt an. Der Herbst nach dem Herbst der Reformen kommt jetzt. Das heißt, es soll ganz viel Reform in Deutschland passieren. Wir gehen aber erstmal in 2 Monate Sommerpause im Bundestag und danach, aber dann geht's wirklich los mit den Reformen. Insbesondere im Sozialbereich soll ja viel reformiert werden. Aber das wird ja nicht unbedingt dafür sorgen, dass unsere Wirtschaft wieder wächst, sondern da geht es ja eher um andere Themen, die zu lösen sind. Da sind ja eher so demografische Themen auch zu lösen. Die Wirtschaft alleine werden wir damit wahrscheinlich ja nicht retten, oder?
Ja, ich bin ja immer auf dem Weg zu sagen, klar, die Rahmenbedingungen in Deutschland sind wichtig, die Bürokratie, das ist alles Unsinn. Aber für mich ist immer wichtig, dass wir alle unsere Einstellung zu diesen Themen so ein bisschen überdenken, indem wir eben uns selbst sagen, wir müssen aus diesem Jammermodus mal rauskommen. Ja, es ist alles verständlich. Wir waren So viele Jahrzehnte super erfolgreich, gerade in der Wirtschaft. Das war unsere Geschichte.
Und Autos.
Unsere Narration, genau nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg, der Wiederaufstieg. Und wir waren wirklich top of the pops, was eben Industrie anging. Und das Ausland hat uns auch so gesehen. Es funktioniert alles in Deutschland und. So, das ist jetzt aus verschiedenen Gründen eben alles schwierig geworden. Demografie, Aufstieg Chinas, den wir sehr naiv begleitet haben, auch unsere Wirtschaft und ja, Änderung der geopolitischen Lage und sicherlich auch ein bisschen Gewöhnung an diesen Wohlstand. Also alles völlig verständlich, aber sich jetzt hinzustellen, das wird alles nie wieder was werden, finde ich auch die falsche Einstellung. Außerdem sollten wir uns da auch nicht so wichtig nehmen. Also die Welt wird sagen, ja, das ist uns auch egal, was da in Deutschland passiert. Das ist 3% der Weltwirtschaft. Wenn ihr nicht wollt, dann machen wir es halt selber. Das heißt also, da sollte man jetzt auch nicht so ein Selbstmitleid mit sich rumschleppen. Deswegen, also es kommt auch was in Gang, denke ich, was die Wirtschaftspolitik angeht, die Rahmenbedingungen. Die Frage ist natürlich immer nur, reicht das wirklich, wie du sagst, wie du andeutest, um jetzt in der Wirtschaft wieder neue Kräfte auszulösen. Es ist schon so, Deutschland muss sich neu erfinden und das geht halt nur, wenn die Leute auch dran glauben, dass es möglich ist. Neu erfinden in dem Sinn, dass die Industrie eben neue Geschäftsmodelle hervorbringen muss, ja, nach dem Auto oder nach dem Verbrennerauto und sich neu einklinken muss in die Weltwirtschaft, die sich eben verändert mit China. Dazu gehört meiner Ansicht nach auch eine gesunde Abwehrhaltung gegenüber unfairen Praktiken aus China, gegenüber diesem imperialistischen Kapitalismus, das kann man fast so nennen, der aus China kommt. Das gehört eben auch dazu, aber es gehört eben vor allen Dingen dazu, dass die Unternehmen, und das tun sie auch, eben nach neuen Geschäftsmodellen, nach neuen Einklinken in Wertschöpfungsketten Ausschau halten und eben wieder positive Geschichten geschrieben werden. Ich glaube auch, dass wir dahin kommen. Wie gesagt, es ist völlig verständlich, dass wir nach Jahrzehnten von so großen Erfolgen erstmal ein bisschen brauchen, um uns zu besinnen. Aber ich finde, alles, was dazu führt, dass das schneller geht, ist gut.
Ja, das hast du ja schön zusammengefasst. Also ich bin übrigens auch genau deiner Meinung, was das Thema Jammern angeht. Das können die Deutschen halt schon immer sehr gut. Ja. Und vielleicht muss man einfach mal sagen, Mensch, wir haben so viel Positives hier im Land. Lass uns doch mal was bewegen, lass uns mal was aufbauen. Guck doch mal positiv auf die Sache
aber
drauf,
ohne sich dann zurückzulehnen, so nach dem Motto, die Substanz ist ja super, das Eigenkapital in deutschen Firmen.
Klar, der Wohlstand ist ja grundsätzlich
da. Der Wohlstand ist da, ne? Ja. Das wird nicht klappen. Also Man muss was tun. Man muss wirklich Veränderung. Erstmal denken, das heißt also, wie klingt man sich denn ein in diese Welt, wo eigentlich die Züge schon abgefahren sind? Das heißt also KI, Plattformökonomie. Da werden die deutschen Unternehmen, die europäischen Unternehmen, auch bei der Entwicklung der KI-Grundlagenmodelle ja wahrscheinlich wirklich keine Möglichkeit mehr haben, ranzukommen. Aber wie kann man denn bei den Anwendungen von KI dann wieder nach vorne kommen? Wie schafft man es auch, sich dann nicht auszuliefern an diejenigen, die solche Grundlagenmodelle erstellen, sondern wie schafft man es, durch Diversifizierung hier eben auch eine Unabhängigkeit zu bekommen? Das sind so praktische Fragen. Ja? In die Richtung müsste man vorangehen, weil, wie gesagt, zurücklehnen, so nach dem Motto, eigentlich ist es ja ganz gut hier, das wird auf Dauer nicht funktionieren.
So, jetzt versuchen wir mal, um alles eine Klammer drum zu machen, Ulrich. Wir haben ein vorläufiges Friedensabkommen USA mit Iran und ich vermute auch Israel. Also es klingt immer so, als wäre Israel gar nicht inkludiert gewesen bei der Sache, aber wahrscheinlich waren sie ja irgendwie auch dabei, oder?
Das gehört zu den Unsicherheiten.
Genau.
Also ich bin, wie gesagt, kein Geopolitik-Experte, aber dass der Konflikt im Nahen Osten damit natürlich kein Stück weiter gelöst ist, sondern viele Fragen wieder von vorne beginnen. Der Iran ist einfach ein Hegemon, das heißt also eine Macht in dieser Region, die nach Vorherrschaft strebt. Gegenüber wahrscheinlich jetzt sogar noch mehr als mit der vorherigen Führungsgeneration, die ja tatsächlich ausgeschaltet wurde in diesen Angriffen, ist ja jetzt eine neue Generation am Ruder, die, denke ich, auch etwas anders tickt als die Vorgängergeneration, aber den Machtanspruch dieses Landes in der Region auch weiterhin aufrechterhalten will. Und dann der Gegensatz zu Israel ist eben überhaupt nicht tangiert. Und deswegen sind diese langfristigen Perspektiven genauso trübe wie vorher, aus meiner Sicht. Aber kurzfristig und vor allen Dingen im ökonomischen Sinne des Funktionierens der Weltwirtschaft können wir, wenn sich jetzt nicht alles wieder als Schall und Rauch herausstellt, können wir erstmal durchatmen.
Genau, also da können wir durchatmen. Der Börsengang von SpaceX hat gezeigt, also Risikokapital ist da.
Es geht erstmal weiter, ja.
Genau, die Börsengeschichte kann weitererzählt werden. Ja. Wir haben das Thema Zinsen, Inflation, da muss man natürlich so ein bisschen drauf achten. Was passiert da in den nächsten Wochen, auch vielleicht, wenn die Energiepreise sich jetzt massiv nochmal wieder nach unten bewegen. Da kann sich natürlich was nach unten bewegen wieder und dieser Zinserhöhungszyklus so ein bisschen zum Stoppen kommen erstmal. Und wir haben zumindest ein Licht am Reformtunnel in Deutschland, das jetzt hoffentlich in diesem Jahr auch mal notwendige Reformen angegangen werden, die vielleicht auch nicht immer ganz, ja, nicht ganz wenig schmerzhaft sind für alle. Das muss man natürlich auch dazu sagen. So eine Reform kostet natürlich auch immer ein paar Körnchen. Aber alles in allem sind das doch jetzt sehr positive Voraussetzungen eigentlich, wo man sagen könnte, für die Märkte ist das eigentlich, wie sagt man immer so schön, oder wie sagen die Analysten immer so schön, sehr konstruktive Voraussetzungen.
Ja, warum nicht auch mal so, dass es auch mal eine Phase gibt, wo es tatsächlich gut ausschaut. Wenn das geopolitische Thema jetzt erstmal draußen ist, ist dann wirklich die Frage, dann können wir uns auch mal wieder mit den wirtschaftlichen, makroökonomischen Trends beschäftigen. Dann wird es sehr spannend sein, was sind die nächsten Themen. Aber das werden wir dann rausfinden, wenn wir uns beim nächsten Mal treffen hier.
Ja, das denke ich doch auch. Übrigens noch was ganz Interessantes, was ich gelesen habe, ist, dass ja nicht nur die Straße von Hormuz jetzt ein bisschen schwierig ist aktuell, sondern auch das ganze Thema Rotes Meer, Suezkanal, wegen der Angriffe, die da drohen. Das wird ja zum Teil umfahren durch um Afrika rum eben von vielen. Und man geht jetzt davon aus, dass durch das Friedensabkommen und wenn diese ganzen Schiffe, die sich momentan da in dieser Region Hormuz angestaut haben, wenn die jetzt alle auf die Weltmeere wieder kommen, dass man quasi ein Überangebot an Schiffen hat auf einmal. Vor allem, wenn sich das an dem Suezkanal noch löst und die Schiffe eben nicht mehr tausende von Seemeilen extra fahren. Das fand ich auch ganz interessant, was das dann für Folgeeffekte hat, so eine Lösung von so einem geopolitischen Konflikt und wie sich das dann wieder auf die Gesamtgemengelage auswirkt. Also da sieht man wieder mal, wie stark vernetzt wir global eigentlich sind und wie jedes Rädchen, das ins Stocken kommt, alles anhalten kann und ganz viele Folgeeffekte hat.
Ich bin davon überzeugt, wenn wir mal einen Logistiker einladen, der diese ganzen Planungen macht, dass der uns sehr spannende Dinge erzählen könnte.
Das glaube ich allerdings auch. Gut, also es wird uns nicht langweilig. Wir haben es immer gesagt, es bleibt spannend, es bleibt abwechslungsreich und dementsprechend erstmal vielen Dank, Ulrich, für das Update hier am frühen Morgen heute, am frühen Montagmorgen. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen haben, Themen haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@deka.de. Das war's von uns für heute. Machen Sie's gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der Deka Bank. Weitere Informationen zur Deka Bank finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe.